Der Rücktritt Honeckers und die Entmachtung der SED.
Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hatte Erich Honecker bei seinem Besuch am 6.7. Oktober 1989 mit auf den Weg gegeben: Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort. Den ganzen Sommer über war die SED-Führung gelähmt gewesen, weil Honecker schwer erkrankt war und sein Stellvertreter Günther Mittag keinen Kurswechsel einleitete. In der Partei wuchs der Unmut, weil es keine Antworten auf die Ungarn-Krise, die sowjetische Reformpolitik und den Verfall des Landes gab. Mehr und mehr verbreitete sich das Gefühl, so kann es nicht weitergehen. Bis zum nächsten regulären Parteitag, der im April 1991 stattfinden sollte, war es aber noch ein weiter Weg. Welche Pläne auch immer der geschwächte Honecker für seinen Rückzug aus der Politik haben mochte, jetzt überholten ihn die Ereignisse. Am 10. Oktober 1989 einigte sich das Politbüro das letzte Mal auf eine Kompromisserklärung, in der von Dialog, aber auch von den Machenschaften des BRD-Imperialismus die Rede war. Aber im Hintergrund organisierte Egon Krenz den Sturz seines langjährigen Förderers. Am 17. Oktober schlug Ministerpräsident Willi Stoph die Ablösung Honeckers als Generalsekretär der SED vor. Krenz sollte zum Nachfolger gewählt werden. Honecker war schockiert, fügte sich aber in sein Schicksal. Aus gesundheitlichen Gründen gab er das Parteiamt auf. Krenz hielt am Abend seiner Wahl eine Fernsehansprache, in der er für den friedlichen Dialog und eine Wende in der SED-Politik warb. Doch er galt in der Bevölkerung als belastet. Bei den gefälschten Kommunalwahlen vom Mai 1989 war er der Wahlleiter. Nur wenige Wochen zuvor hatte er bei einem China-Besuch die dortige Politik gelobt. Außerdem galt er als farbloser Zögling Honeckers. Letztlich war sein Amtsantritt auch nur eine Episode im unaufhaltsamen Verfall der Staatspartei SED. Unter dem Druck der Demonstrationen trat am 8. November das gesamte Politbüro zurück. Nur wenige der alten Mitglieder wurden erneut berufen. Einen Tag später folgte der Ministerrat. Nachfolger des Ministerpräsidenten Willi Stoph wurde der Dresdener Hoffnungsträger Hans Modrow. Damit verschoben sich die Machtverhältnisse. Fortan war nicht mehr der SED-Generalsekretär, sondern der von der, allerdings nicht demokratisch gewählten, Volkskammer bestimmte Ministerpräsident die entscheidende Person als Regierungschef. Es war auch die Volkskammer, die nun am 1. Dezember 1989 das entscheidende Grundprinzip der Parteidiktatur beseitigte. Aus Artikel 1 der DDR-Verfassung strich sie die führende Rolle der SED, die unterdessen an massivem Mitgliederschwund litt. Hinsichtlich der alten Führung überschlugen sich die Ereignisse. Ein Sonderparteitag am 4. und 5. Dezember schloss die Spitzenfunktionäre Honecker, Stoph, Mielke und einige andere aus der Partei aus. In den folgenden Wochen kamen sie in Untersuchungshaft wegen Amtsmissbrauchs und Korruption. Am 6. Dezember trat Egon Krenz von allen Staatsämtern zurück. Der Parteitag wählte schließlich am 9. Dezember den Rechtsanwalt Gregor Gysi zum Parteivorsitzenden. Das Amt des Generalsekretärs wurde abgeschafft. Nur knapp hielt Gysi die Delegierten davon ab, die Selbstauflösung der Partei zu beschließen. Stattdessen benannte sie sich in SED-PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, um.
Bemerkenswertes: Wasserpredigen, Wein trinken. Aufsehen erregte der erste Blick hinter die Kulissen der Politbürosiedlung in Wandlitz, Brandenburg. Dort war seit 1960 hinter streng bewachten Mauern ein eigenes kleines Städtchen mit Schwimmbad, Restaurant, Einkaufsläden und Tankstelle für die Mitglieder der Parteiführung und ihre Familien errichtet worden. Am 25. November 1989 machte sich ein Reporterteam der Jugendsendung 1199 des DDR-Fernsehens auf, hinter diese legendenumwitterten Mauern zu schauen. Sie fanden keinen atemberaubenden Luxus, aber eine Rundumversorgung mit Westwaren, von der gewöhnliche DDR-Bürger nur träumen konnten. Jede Woche hatten Kuriere die Waren aus dem Westberliner KDW, Kaufhaus des Westens, und anderen Läden angeliefert.